Sie leben in einer Welt, die genauso ist wie meine Welt, nämlich ziemlich komplex. Wenn Sie ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sich vielleicht erinnern können, keine Ahnung, an die 80er Jahre vor dem Mauerfall, da war es zwar auch nicht immer lustig mit Pershing 2-Beschluss und kaltem Krieg und drohendem Atomkrieg und sonst was, aber es war irgendwie alles klarer geordnet. Heute haben wir den Eindruck, es wird immer schwieriger, klare Grenzen zu ziehen, zu verstehen, wo oben und unten links und rechts ist, politisch, weltpolitisch. Zum Beispiel lese ich unter anderem auch eine Schweizer Wochenzeitung, die sehr verschrien ist, die Weltwoche, weil die nämlich immer allen Meinungen eine Bühne bietet. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich jetzt nach 5 Jahren Ukraine-Berichterstattung nicht schlauer bin als vor 5 Jahren. Weil wenn ein Experte wieder genau das Gegenteil von dem schreibt, was der Kollege vor ihm letzte Woche geschrieben hat, dann muss ich immer sagen, ja, klingt auch überzeugend, ich kann es einfach nicht einschätzen. Weil die Welt so unglaublich komplex und undurchsichtig ist, haben es bei manchen Menschen die einfache Lösungen anbieten. Die Welt ist so. Da ist links, da ist rechts, da ist oben, da ist unten. Ist doch alles ganz einfach. Schwierig, wenn jemand mir erklärt, dass eine komplexe, diverse, fluide Welt einfach ist, wird es schwierig. Zurzeit zum Beispiel haben wir politische Radikalismen, wo man den Eindruck hat, da wird versucht, was einfacher zu gestalten, als es ist. Wie dem auch sei. Ich beobachte bei jungen Leuten, so in ihren 20er, 30ern, eine Art neues Biedermeiertum. Der Inhalt meines Lebens besteht darin, Doppelhaushälfte, Garten, Hund und Kind. Also da geht es nicht mehr um, ich verändere die Welt, ich suche, was ich für eine Aufgabe habe, wie ich die Menschheit besser machen kann. Nö, ist wie in der Generation meiner Eltern. Hauptsache, ich habe ein Haus und eine hohe Mauer außenrum. Neo-Biedermeier. Und auch religiös haben wir das. Auch in unserer Stadt gibt es eine Reihe von biblizistischen Gruppen. Eine davon kennen Sie ganz gut. Das sind die, die immer mit ihren Rollwägen an den Häuserwänden stehen. Das sind die Zeugen Jehovas. Die haben sehr einfache Antworten auf komplexe Fragen. Schon die Bibel fängt ja mit einer Herausforderung an. Wir haben nämlich am Anfang Genesis 1 und 2 zwei Schöpfungsberichte, nicht einen, die aus völlig unterschiedlichen Zeitpunkten, Jahrhunderten stammen und die ganz anders funktionieren und die auch ganz viele Details haben, die sich widersprechen. Aber die Zeugen Jehovas werden Ihnen erklären, dass das alles super zusammenpasst und dass es nur einen Schöpfungsbericht gibt. Zum Beispiel. Biblizisten haben wir auch bei den Freien Baptisten hier, wir haben Hausgemeinden hier, wir haben brasilianische Gemeinden, die sagen, die Welt ist ganz einfach. Ich erkläre es dir. Ist es so? Kann man einfach komplizierte Dinge einfach ausdrücken? Das ist nämlich der Hintergrund des Gesprächs, das im Evangelium drin war. Jesus spricht mit seinen Jüngern und er eröffnet das Gespräch selbst, indem er fragt, was sagen die Menschen über den Menschensohn? Was sagen die Menschen über den Menschensohn? Was sagen die Leute über mich? Oder bin ich Gott oder was meinen denn die Typen? Klare Frage von Jesus, auf die es natürlich gar keine einfache Antwort gibt. Kurze Rückblende in die Kirchengeschichte. Es hat die beiden ersten ökumenischen Konzilien gebraucht, von Nicäa und Konstantinopel 325 und 381, um ungefähr zu klären, wer Jesus eigentlich ist, im großen Glaubensbekenntnis. Also wenn Jesus jetzt seine Leute fragt, wer bin ich denn eigentlich, ist das 300 Jahre zu früh oder 350 Jahre zu früh, können wir nicht sagen. Und was machen seine Jünger? Sie verhalten sich sehr geschickt diplomatisch. Die sagen, ach ja, die Leute sagen, du bist Johannes der Täufer, du bist Elia, du bist Jeremia, du bist irgendein anderer der Propheten. Die Leute sagen irgendwas. Jesus gibt sich aber nicht damit zufrieden und er versucht, sie festzunageln. Nee. Ich will nicht wissen, was die Leute reden. Ich will wissen, was du denkst und glaubst. Was ist mit euch? was glaubt ihr denn, wer ich bin? Die Reaktion der Jünger? Keine. Sie ziehen den Kopf ein. Wenn du eine Antwort nicht geben willst, einfach den Kopf einziehen und so lange warten, bis der Sturm an dir vorbeigeht. Einer tut es nicht, der Petrus. Der Petrus ist wie immer sehr impulsiv und er platzt sofort raus. Du bist der Messias, der Sohn Gottes. Also ein fulminantes Glaubensbekenntnis von Petrus. Nicht, was die Leute reden, nicht, was die anderen Apostel glauben. Er gibt sein Glaubensbekenntnis ab. Wirklich krass in der Situation. Er legt sich fest. Das ist nicht selbstverständlich und es ist auch nicht einfach. Ich möchte mit Ihnen mal kurz in die zweite Lesung reingehen. Römerbrief 11 ist keine einfache Stelle. Wenn man sie isoliert zitiert, ist sie auch falsch zitiert. Da lobt Paulus die Weisheit Gottes. O Tiefe und Schönheit der Weisheit und Erkenntnis Gottes. In welchem Zusammenhang? Die Frage, die davor diskutiert wird, ist, ob jetzt die Juden erwählt sind oder die Heiden oder wie das einfach zusammen funktioniert. Wer ist das berufene Volk? Wer kommt ins Reich Gottes? Wer gehört zu Jesus dazu? Und dann stellt er einfach fest, der Weg, den Gott mit den Menschen geht, übersteigt mein Fassungsvermögen. Ich begreife nicht, warum Gott mit mir das oder das oder das macht. Ist im Prinzip die Quintessenz aus dem Buch Hiob auch. Ich weiß nicht, warum Gott den Weg mit mir geht. Ich muss erkennen, dass er vielleicht eine bessere Perspektive hat als ich, oder? Zum Beispiel in Filmen, mittlerweile ja inflationär eingesetzt, schwenkende Kamerafahrten mit Drohnen. War vor 50 Jahren sehr aufwendig, musste man dann mit Weitwinkelobjektiven arbeiten, zusammenschneiden, war nicht so einfach. Später dann mit Helikoptern. Herr der Ringe wurde noch mit Helikoptern gedreht. Heute geht alles total easy mit Drohnen. Von oben schaut die Sache meistens anders aus. So ist es vielleicht auch mit Gott. Von Gott her schaut das alles anders aus. Es gibt ein wunderbares physikalisches Bild, das mir immer gefällt. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Es ist das sogenannte Drei-Körper-Problem. Haben Sie schon mal davon gehört? Das Drei-Körper-Problem. Wir haben ein Sonnensystem, wo die Sonne in der Mitte ist, als massestärkster Körper, und außenrum sind die Planeten. Also wenn ich einen starken Massekörper in der Mitte habe und wesentlich kleinere außenrum, ist es eine ziemlich einfache Sache. Das eine Ding ist fest und die anderen kreisen außenrum aufgrund der Gravitation. Wenn ich jetzt aber drei Körper habe, die ungefähr massegleich sind, dann wird es schwierig, weil die umeinander kreisen und sich permanent die Gravitation verändert. Die bleiben zusammen, die fliegen nicht auseinander. Aber wer, wann, wo, welche Kurve nimmt, das kann man mathematisch nicht berechnen. Drei Körper, also eigentlich total komisch, oder? Zwei Körper wissen wir genau, was sie machen. Bei drei Körpern nicht berechenbar, nicht voraussehbar. Gott ist in sich drei. Also für mich ein super Bild, ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können. Die Unbegreiflichkeit Gottes daran, allein schon wenn sich drei Körper im Raum bewegen, kann ich nie voraussagen, was passiert. Das Schöne am Katholischsein ist, dass es auf der einen Seite so ist, dass ich Gott nicht verstehen kann, seine Wege mich überfordern, da kann ich nur vertrauen. Das ist aber für einen Katholiken gar kein Problem. Denn auf der einen Seite haben wir eine Lehre, die ein Geheimnis Geheimnis sein lässt. Zum Beispiel, ich kann versuchen, den Kreuzestod Jesu zu erklären. Im Letzten wird es mir nicht gelingen. Ich kann die Inkarnation Jesu in Maria versuchen zu erklären. Im Letzten wird es mir nicht gelingen. Ich kann mich mit der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens beschäftigen. Ich kann da Argumente finden. Im Letzten werde ich es nicht verstehen können. Es bleibt auf dieser Ebene der Glaubensgeheimnisse. Und das ist gut so. Auf der anderen Seite haben wir in der katholischen Kirche was Wunderbares. Das sind nämlich Sakramente. In einem Sakrament wird die übernatürliche Wirklichkeit in einem natürlichen Zeichen sichtbar und anfassbar. Also zwei Sphären durchdringen sich, wo die eine, da komme ich gar nicht rein, die andere kann ich anfassen. Also der nicht anfassbare Gott wird plötzlich anfassbar. Wenn Jesus sagt, die Kirche ist stabil in alle Ewigkeit, die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwinden, ist das eine Bestandsgarantie, die kann ich logisch nicht verstehen, aber ich sehe sie zum Beispiel in der Sakramentenlehre der Kirche, die sagt, die Kirche ist das Ursakrament, aus dem alles rauskommt. Wenn er sagt, was ihr bindet, wird gebunden bleiben, habe ich das wieder bei den Sakramenten. Die Taufe. Die Taufe ist nicht der Eintritt in eine Kirchensteuergemeinschaft. Die Taufe ist die Aufnahme in einen mystischen Leib Christi und ich kann das nie wieder rückgängig machen. Die Bindung geht über alle Zeiten hinweg. Die ist ewig. Firmung, was da passiert, ist ewig. Ein unlöschbares Prägemal. In der Ehe, wenn die Leute sich gegenseitig, die Eheleute, das Versprechen spenden, unauflösbares Sakrament, solange sie leben. Kann niemand irgendwas dran ändern. Keine Autorität der Welt kann das Eheband auflösen. Die Kirche hat die Vollmacht nicht zum Lösen, weil sie die Vollmacht des Bindens hatte da. Genauso ist es bei der Priesterweihe. Verstehen Sie? Eine Wirklichkeit, die ich überhaupt nicht begreifen kann, wird anfassbar in Sakramenten. Und genauso die Lösegewalt im Sakrament der Beichte. Ich hatte wieder das Glück, vor der Messe ein paar Absolutionen lossprechen zu dürfen. Die Kirche hat die Vollmacht, Schuld zu lösen. Das ist eine Wirkung in den übernatürlichen Bereich und ich kann es eigentlich gar nicht verstehen. Es wird so runtergebrochen. Jesus provoziert mit seinen Jüngern eine Diskussion, die alle überfordert, die auch nach 350 Jahren theologischen Nachdenkens überfordert, die aber darauf hinweist, wie katholisches Christentum funktioniert. Ich bin ein Hybridwesen. Ich lebe in zwei Wirklichkeiten, in zwei Welten gleichzeitig. Und durch die Sakramente kann ich daran teilhaben, auch wenn sich vieles davon meinem Verstand entzieht. Ich habe halt nicht die Drohnenperspektive von ganz oben. Ich bin nicht rausgelöst aus Zeit und Ewigkeit, um zu verstehen, was hier eigentlich los ist. Und ich muss es auch gar nicht haben. Denn ich bin aufgefordert, wie ein kleines Kind, mich von Gott führen zu lassen. Entweder ganz brav in der Bank sitzen zu bleiben oder mit meinen Eltern rauszugehen, weil ich gerade Radau mache. Das ist mit Gott genauso. Also Gott geht mit mir auch raus, wenn es sein müsste. Er bleibt aber auch ganz brav neben mir sitzen, wenn ich das möchte. Das ist der unglaubliche Schatz katholischen Christentums. Wir müssen nicht so viel erklären, wir können es einfach tun. Vielleicht sind Sie mir bisher gefolgt und dann verstehen Sie auch, warum es so toll ist, was der Petrus tut. Petrus gibt ein persönliches Glaubenszeugnis. Für mich, Jesus, bist du der Messias, der Sohn Gottes. Darum geht's am Ende. Unser Versuch, die beiden Welten zusammenzubringen, das Nicht-Aussprechliche auszusprechen, das Übernatürliche natürlich anfassbar zu machen, soll dazu führen, dass du sagen kannst, ich glaube an Jesus Christus, den lebendigen Sohn Gottes. Das ist das Ziel, auch heute in dieser Feier. Amen.